Liebe Gemeinde, ich kann mich noch genau erinnern, es war ein sonniger Frühlingstag in der Schweiz. Ich war noch Student zu einem Blog-Seminar im Tessin und wir hatten einen Nachmittag frei und ich konnte Skifahren gehen. Die ganze Piste war leer, wie für mich gemacht. Der Schnee, die Sonne, es war perfekt. Die Piste war leicht gewellt und irgendwo weiter vorne stand ein Schild. Ich dachte, was soll das denn? Stopp, nicht weiterfahren. Ich fuhr mit Schwung an das Schild ran und was ein Schreck. Kurz hinter dem Schild ging es senkrecht runter, hunderte Meter. Ich wäre sofort tot gewesen. Wenn ich da vorbeigefahren wäre, wenn ich das Schild nicht beachtet hätte. Gottes Gebote sind wie so ein Schild. Sie schränken mich ein, ja, aber nicht aus Bosheit oder Lebensfeindlichkeit, sondern aus Liebe. Sie begrenzen den Raum der Lebendigkeit, so wie diese Schilder die Piste bewegt haben, indem ich lebendig Gottes Natur erfahren konnte. Jenseits der Gebote lauert der Tod. Sie sind Begrenzungen, aber Begrenzungen zum Leben. Gute Freiheit gibt es gar nicht ohne Grenzen. Das war ja die Lüge des Teufels im Paradies, dass er gesagt hat zu Adam und Eva, Gott raubt euch die Freiheit mit seinen Geboten. Wenn ihr sie übertretet, dann werdet ihr selber sein wie Gott. Ihr werdet selber definieren, was gut und böse ist. Ihr werdet wirklich frei sein. Ihr braucht weder Gott noch seine Gebote. Aber was dabei rauskam, war nicht Freiheit, sondern Schmerz und Streit und Totschlag und Angst und Misstrauen. Vielleicht ahnt ihr ja schon, warum die Juden so begeistert sind von der Tora, von Gottes Gesetz. Das habe ich mal so vorne aufs Blättchen gedruckt. Sie sind begeistert, dass Gott ihnen das Privileg gibt, ihnen die Gebrauchsanleitung für das Leben mitzugeben. Wir können wissen, wie das Leben gelingt in Gottes Wort. Die Juden brechen in lauten Jubel aus im Gottesdienst, wenn die 5 Bücher Mose, die Tora, aus dem Toraschrein vorgeholt wird und nach vorne zum Lesepult getragen. Da schreien sie durcheinander, sie drängeln sich vor, sie küssen die Schriftstellen, sie rufen Halleluja. Es ist viel mehr los als in jedem pfingstkirchlichen christlichen Gottesdienst. Und der größte Augenblick im Leben eines jungen Menschen ist, wenn er selber laut und öffentlich das erste Mal aus der Tora vorlesen darf. Bar Mitzvah heißt das. Man sieht davon auch ein Bild auf dem Blättchen, wo ein Junge das erste Mal aus der Tora lesen darf. Ich habe das öfter erlebt an der Westmauer des Tempels in Jerusalem und manchmal haben die Angehörigen Dollarscheine in die Menge geworfen, damit sich die Zuschauer auf jeden Fall freuen, auch wenn sie gar nicht verstehen, was hier eigentlich los ist. Wie ist das bei Jesus? Hat für Jesus und für uns Christen die Tora die gleiche Bedeutung? Oder haben wir die hinter uns gelassen? Der Apostel sagt auf der einen Seite, Jesus ist das Ende des Gesetzes für jeden, der glaubt. Und dann scheinbar im Widerspruch dazu, wir sind berufen, die Rechtsforderung des Gesetzes mit unserem Leben zu erfüllen. Wie passt das zusammen? Es gibt einen radikalen Unterschied, wie Juden und Christen das Gesetz Gottes verstehen. Wir haben vorhin die Geschichte vom reichen jungen Mann gehört. Er ist vorbildlich unterwegs auf dem jüdischen Weg. Gott finden durch Gehorsam gegenüber der Tora. Die Gebote, die habe ich alle gehalten von meiner Jugend auf, sagt es dieser junge Mann. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach, eines fehlt dir, komm und folge mir nach. Juden sagen, der Gehorsam gegenüber den Geboten, das ist der Weg in den Himmel. Jesus sagt, die Verbindung mit mir, die Verbindung mit Jesus selber, das ist das Entscheidende. Das ist der neue Weg zu Gott. Folge Jesus nach, vertrau dich ihm an. Er hat die Gebote für dich gehalten, auch die, die du niemals vollständig halten könntest. Der Glaube an Jesus lässt dich gerecht vor Gott stehen, denn Jesus tritt für dich ein. Ist damit das Gesetz völlig egal? Können wir die Gebote vergessen? Nein, sie sind nicht abgemeldet, aber sie bekommen einen anderen Charakter. Waren sie vorher eine knallharte Forderung, dann werden sie jetzt eine liebevolle Wegweisung, die uns der Heilige Geist ins Herz schreibt und uns Lust macht, ihnen zu folgen. In Johannes 14 sagt Jesus: Liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Heiligen Geist. Das ist dieselbe Reihenfolge wie in der Geschichte vom reichen jungen Mann. Der Heilige Geist weckt zuerst die Liebe zu Jesus. Liebt ihr mich? Aber diese Liebe drückt sich dann später aus, dass wir seinen Geboten gehorchen. Wir werden nicht geliebt, weil wir die Gebote halten, sondern wir halten sie, weil wir zuerst und unabhängig von unseren Taten in Jesus Geliebte Gottes sind. Das ist wichtig. Jesus bestätigt die Gebote immer wieder, aber zugleich zeigt er auch, wie wir gesund mit ihnen umgehen sollen. Zum Beispiel das Sabbatgebot, das dritte Gebot. Jesus hat den Sabbat geheiligt. Er ging jeden Sonntag in den Gottesdienst. Was soll man auch anderes machen am Feiertag Gottes? Selbstverständlich. Aber trotzdem sagt er, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und kann Kranke heilen am Sabbat, obwohl das nach den Regeln seiner Zeitgenossen verboten war. Er führt die Gebote auf Gottes ursprüngliche Absicht zurück. Und Jesus hat auch Vater und Mutter zu ehren gelehrt, das vierte Gebot. Aber zugleich hat er sich abgegrenzt davon, als seine eigene Familie ihn vereinnahmen wollte. Das Reich Gottes ist größer als deine Familie. Und in der Szene mit der Ehebrecherin in Johannes 8 bestätigt er das achte Gebot. Ehebruch nennt er Sünde, etwas, was Gott hasst. Aber zugleich erlaubt er den Anklägern nicht, in ihrer verurteilenden Haltung zu bleiben. Er zwingt sie, sich selbst in Frage zu stellen. Bin ich einer, der ohne Sünde ist? Ja, Jesus bestätigt die Gebote. Er erwartet aber auch, dass wir sie in einem neuen Geist auslegen. Wir dürfen sie nicht so verwenden, dass wir darüber zwanghaft und engherzig, selbstgerecht oder verurteilend werden. Und es wundert mich auch nicht, wenn Nichtchristen von so einer Art Christentum, das es ja leider auch gibt, von so einer Art mit Geboten umzugehen, abgeschreckt werden und Jesus nicht mehr suchen. Es gibt aber auch eine andere Ablehnung der Christen und der Gebote. In den letzten Jahren wurden christliche Gruppen öffentlich angegriffen. Sie wurden als freiheitsfeindlich und heteronom bezeichnet. Heteronom bedeutet wörtlich von fremden Gesetzen bestimmt. Das sind Leute, die andere und sich selber fremden Gesetzen unterwerfen. Das ist nicht tolerierbar, denn seit der Aufklärung gilt in unserer Gesellschaft das Autonomiepostulat. Jeder ist autonom, selbst gesetzgebend. Jeder ist sein eigener Herr und niemand darf die Autonomie des anderen in Frage stellen. Wer also behauptet, es gäbe Lebensformen und Gebote, die für alle gelten, der ist ein Menschenfeind, ein Feind der Freiheit, ein Feind des Lebens. Was können wir diesen Vorwürfen antworten? Zuerst mal, die Behauptung, es gäbe eine absolute Autonomie, ist eine schöne Einbildung. Wir meinen, wir seien selbstbestimmt. Aber in Wirklichkeit gehorchen wir dem Zeitgeist. Wir gehorchen unseren eigenen Sehnsüchten und Trieben. Wir gehorchen der Meinung der Menschen, deren Liebe und Anerkennung wir brauchen. Absolute Autonomie gibt es nur für Gott. Das ist mir aufgeleuchtet, als ich meine Examensarbeit über Schwangerschaftskonflikte und Abtreibung geschrieben habe. Da heißt es ja immer so schön, die Frauen sollen autonom, selbstbestimmt entscheiden. Aber wenn man tiefenpsychologische Untersuchungen liest, dazu, was Frauen dazu bewogen hat, ihr Kind auszutragen oder nicht, dann sieht man, so autonom ist das gar nicht. Entscheidend ist die Reaktion des Partners. Entscheidend ist die Reaktion der Eltern. Entscheidend ist das Setting der Umwelt, der Zeitgeist, das, was gesellschaftlich angebracht ist. Autonomie ist eine Illusion. Und wie schon in der Paradiesgeschichte deutlich wird, absolute Freiheit bringt den Tod. Timothy Keller, dessen Buch unsere Predigtreihe begleitet, bringt das Beispiel von einem Fisch. Ein Fisch, der nicht mehr auf das Wasser begrenzt sein will. Schluss mit den Grenzen, Schluss mit der Heteronomie. Aber wenn du ihn dann nimmst und auf die Wiese legst oder in die Luft wirfst, dann hat er unbegrenzte Freiheit. Aber diese Freiheit ist sein Tod. Genauso sagt Gott zu Israel: Ich habe dir Leben oder Tod vorgelegt, damit du das Leben wählst. Gehorche meinen Geboten und wirf sie nicht weg. Die Entscheidung liegt bei dir. Johannes Hartl hat auch mal sehr gut beobachtet, dass die Relativisten und Dekonstruktivisten, die behaupten, es gibt keine absolute Wahrheit und es gibt auch keine absolut geltenden Normen für alle, dass sie ein bisschen sowas, wie man sagt, Salonkommunisten sind. Also Leute, die eine Theorie vertreten, die sie selber nicht leben müssen. Denn spätestens, wenn du selber betroffen bist, änderst du diese Einstellung um 180 Grad. Vorher vielleicht sagst du, jeder muss für sich selbst definieren, was gut und böse ist. Jeder ist autonom. Aber wenn dir an deinem Körper Gewalt oder Unrecht passiert, wenn dein Kind entführt oder misshandelt wird, spätestens dann appellierst du an allgemein verbindliche und gültige Normen und Gebote. Du forderst Gerechtigkeit, die auch für den anderen gilt, denn Relativismus ist am Leben gescheitert. Absolute Freiheit ist wirklich menschenfeindlich, denn sie macht dich auch furchtbar einsam. Wer auf niemand Rücksicht nimmt, wer niemanden liebt, sich an niemanden bindet, der hat vielleicht Freiheit, aber es ist eine tödliche Freiheit. Das wusste schon Janis Joplin 1968 in Woodstock, als sie sang »Freedom's just another word for nothing left to lose«. Freiheit im autonomen Sinn bedeutet, dass du nichts mehr zu verlieren hast. Keinen Menschen, keinen Gott, der dich in Liebe an sich bindet. Nur durch Begrenzung und Bindung findet man eine Freiheit, die sich wirklich lohnt. Ohne Festlegung auf einen Partner wirst du das Glück der Elternschaft nicht erleben. Ohne Fokussierung wirst du auch manche Freiheitslevel nie erreichen. Einer unserer Musiker, er war eben noch hier, der erzählte mir, dass er mit 18 unbedingt Gitarre lernen wollte. Also hat er jeden Tag 4 Stunden geübt. Ein Verlust von Freiheit, oder? 4 Stunden pro Tag. Was hätte man da nicht alles Tolles erleben können? Oder wie viel Geld verdienen in dieser Zeit? Aber weil er sich selber begrenzt hat, weil er seine Freiheit eingeschränkt hat, weil er sich fokussiert hat, deshalb hat er eine höhere Freiheit gefunden, ein Instrument zu beherrschen, selber Musik zu machen, die ihn und andere Gott näher bringt. Jesus sagt, wer sein Leben autonom festhält, der wird es verlieren. Wer es aber an ihn hingibt, wird es gewinnen. Ja, Christen sind heteronom. Wir folgen Jesus. Wir nennen ihn unseren Herrn und König. Wir gehorchen ihm und nicht mehr uns selber. Aber gerade das ist die Freiheit und nicht die Autonomie gegenüber Gott und den Menschen. Die Ausgangsfrage dieser Predigt war ja die Befürchtung von manchen Nichtchristen, dass ein Leben als Christ für sie Einengung bedeutet. Ein Verlust an Freiheit, an Leben. Ist diese Angst berechtigt? Es gibt tatsächlich Regelsysteme, die Menschen versklaven. Verständlich, dass einer da nicht reingeraten will. Ich denke an den Iran, wenn eine Frau ihr Kopftuch nicht trägt. Oder an Blogger in Saudi-Arabien, die mit ihrem Blut für ihre Meinung bezahlen müssen. Auch in der christlichen Geschichte gab es die Inquisition, wo Folter und Tod die Strafen waren. Aber seit der Reformation gilt der Grundsatz sine vis et verbo, ohne Gewalt, nur durch das Wort. Wir bauen keine neuen Gesetzlichkeiten. Es war nie im Sinn des Erfinders. Jesus hat nie einen Menschen gezwungen. Zwang oder Angstmache ist nie die DNA des christlichen Glaubens gewesen. Gottes Gebote kommen zu uns nicht wie eine Drohung von einem tyrannischen Herrscher. Das ist die Lüge der Schlange, die noch heute manche vom Glauben abhält. Gott sei unfair oder lebensfeindlich mit den Geboten, sagt die Schlange. Aber Gottes Gebote sind kein äußerer Zwang für uns, sondern sie sind wie ein guter Rat von einem Freund, der den Weg kennt, den wir noch nicht kennen. Gott gibt uns seine Gebote, wie ein Vater sein Kind lehrt, voller Geduld und Liebe. So zeigt er uns seine Welt und zeigt, wie wir diese Welt gut gebrauchen können, dass sie nicht zum Tod, sondern zum Leben führt. Die Gebote sind wie Begrenzungen am Rand der Piste oder wie Markierungen im Nebel. Gott hat mir mal die Augen geöffnet, wo ich ohne ihn gelandet wäre, wenn er mich nicht als junger Mann bekehrt hätte. Wir waren auf einer Wandertour, so eine ähnliche, wie wir schon gemacht haben, Bernhard, und wir kamen in ein Dorf zu Gast bei einem Mann, der ungefähr genauso alt war wie ich. Und ich habe länger mit ihm geredet und ich erfuhr, dass er früher mal genauso drauf war wie ich, aber dass er das konsequent weitergelebt hat. Und ich habe diesen Menschen erschreckt angeschaut und Gott hat mir gesagt, genauso verzweifelt, verbittert und ausgebrannt wie er, wärst du jetzt, wenn du mich nicht gefunden hättest und meine Gebote nicht gehabt hättest. Wir haben die Gebote der Bibel, die Weisungen Jesu, die Weisungen in den Briefen des Neuen Testaments. Wir müssen aber zugeben, in zu manchen wichtigen Fragen in unserem Alltag steht da nichts drin. Es gibt kein geschlossenes Regelsystem für Christen. Wir müssen also immer wieder selber verantwortlich entscheiden, was Gott will. Gott sagt aber nicht, mach einfach, was du willst. Beruf dich auf meine Liebe und Freiheit, dann kannst du alles begründen, was dir gerade passt. Sondern wir müssen ehrlich fragen, was er von uns will. Auch wenn es unseren Wünschen widerspricht. Wir sollen mit unseren Schwestern und Brüdern darüber reden. Bete, dass der Herr durch sie redet. In deinem Hauskreis vielleicht oder wo du christliche Gesprächspartner hast. Lege Gott die Frage immer wieder vor und frag dich auch, was würde Jesus in der Situation tun? Und je länger du mit Gottes Wort umgehst, desto mehr wird es deinen Charakter verändern, sodass du innerlich spürst, was Gott von dir will. Gott hat nämlich versprochen, schon im alten Bund, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.